möchte auch alle ganz herzlich begrüßen. Wir möchten zusammen das Wort Gottes aufschlagen. Das vierte Buch Mose, Kapitel 21, Vers 4 bis 9. Das ist die Seite 195 in der Schlachterübersetzung. Seite 195, das vierte Buch Mose, Kapitel 21, Vers 4 bis 9. Da zogen sie vom Berg Hor weg auf dem Weg zum Roten Meer, um das Land der Edomiter zu umgehen. Aber das Volk wurde ungeduldig auf dem Weg. Und das Volk redete gegen Gott und gegen Mose: Warum habt ihr uns aus Ägypten heraufgeführt, damit wir in der Wüste sterben? Denn hier gibt es weder Brot noch Wasser, und unsere Seele hat einen Ekel vor dieser elenden Speise. Da sandte der Herr Serapschlangen unter das Volk. Die bissen das Volk, so dass viel Volk in Israel starb. Da kamen sie zu Mose und sprachen: Wir haben gesündigt, dass wir gegen den Herrn und gegen dich geredet haben. Bitte den Herrn, dass er die Schlangen von uns wegnimmt. Und Mose bat für das Volk. Da sprach der Herr zu Mose: Mache dir eine Serapschlange und befestige sie an einem Feldzeichen. Und es soll geschehen, wer gebissen worden ist und sie ansieht, der soll am Leben bleiben. Da machte Mose eine eherne Schlange und befestigte sie an dem Feldzeichen. Und es geschah, wenn eine Schlange jemand biss und er die eherne Schlange anschaute, so blieb er am Leben. Ich möchte zu Gott beten. Herr, wir danken dir jetzt auch für die Zeit, dass wir Gemeinschaft in deinem Wort verbringen dürfen, uns auch daran erinnern dürfen, Herr, dass du uns rettest durch den Glauben. Herr, uns erinnern dürfen an die Zeit der Reformation, als diese Lehre wiederentdeckt wurde und was es für unsere Zeit heute zu bedeuten hat. Herr, wir flehen um Gnade, dass du uns diese teure Lehre der Rechtfertigung allein aus Glauben erleuchtest, dass du durch deinen Geist wirkst und dass wir angetan von der Wahrheit, überführt von der Wahrheit in Anbetung vor dich niederfallen und dir ewiglich dafür danken, für das, was du uns da geschenkt hast. In Jesu Namen bitte ich dich. Amen. Die Botschafterin der evangelischen Kirche Deutschlands, Margot Kessmann, wurde vor kurzem gefragt, was denn die Reformation eigentlich bedeutet. Unter anderem sagte sie, dass die große Entdeckung der Reformation gewesen ist, dass der Mensch frei ist, sowohl in Gewissensfragen als auch in Glaubensfragen. Und dann fügt sie weiter hinzu, in Zeiten von Fundamentalismus ist dieser Gedanke heute noch aktuell. Den Menschen wird heute ein falsches Bild der Reformation vermittelt. Sie sollen denken, dass die Reformation ein Durchbruch zur Toleranz gewesen ist. Zur Toleranz in Glaubensfragen, in Gewissensfragen. Und so drehen sie Luther die Worte förmlich um und berufen sich heute auf die Reformation und sagen: Das ist die Reformation heute. Jeder Mensch kann glauben und denken, was er möchte. Gott liebt doch alle Menschen. Wir sind frei in allem, was wir tun und was wir glauben möchten. Und die evangelische Kirche, eigentlich ein Kind der Reformation, bewegt sich heute wieder auf die katholische Kirche zu. Und nicht nur auf die katholische, sondern auf alle Religionsgemeinschaften, sogar auf den Islam. Es sollen möglichst alle Glaubensrichtungen und Religionsgemeinschaften zu einer zusammenfließen. Das, wofür die Reformation eigentlich steht, welche Konsequenzen die mit sich bringt, wenn man so glaubt, wie die Reformatoren geglaubt haben, dies will heute niemand mehr wissen. Und Margot Kessmann, die für eine Zusammenführung verschiedener Glaubensrichtungen steht, sagt, wir können sogar die Rechtfertigungslehre heute so formulieren, dass es keine Trennung mehr zwischen Protestanten und Katholiken gibt. Eine ungeheure Perversion der Reformation, wie sie eigentlich gewesen ist. Als eine reformatorisch-evangelische Gemeinde möchten wir die fünf Prinzipien, die in der Reformation wiederentdeckt und hochgehalten wurden, nach und nach durchgehen. Und diese fünf Prinzipien, sie sind zeitlos. Auch wenn wir sie mit der Zeit der Reformation verbinden, so stammen diese fünf Prinzipien doch von nirgendwo anders als aus der Schrift, aus der Offenbarung Gottes, die einfach in diesen fünf Aussagen systematisiert oder zusammengestellt wurde. Es geht zum einen um die Schrift allein, die einzige, allgenügsame und alle Zeit gültige Autorität für uns ist, die objektive Offenbarung Gottes. Das haben wir das letzte Mal betrachtet. Heute möchten wir das zweite Prinzip betrachten, welches auf dieser Grundlage sola scriptura, der Schrift allein, aufbaut. Und dieses zweite Prinzip, welches wir heute anschauen möchten, heißt sola fide. Das heißt durch Glauben allein. Dieses Prinzip möchte deutlich machen, das wollten die Reformatoren deutlich machen, dass der Mensch allein durch den Glauben und nicht aus Werken gerechtfertigt wird. Und dazu möchten wir uns heute drei verschiedene Punkte anschauen. Erstens, durch den Glauben allein, die Schrift. Hier werden wir ganz kurz auf den Text eingehen, den wir heute gelesen haben, und versuchen herauszubekommen, was die Schrift über den Glauben allein spricht. Als zweites werden wir betrachten, durch den Glauben allein die Reformation. Hier möchten wir auf die Geschichte schauen. Wie fand Luther zur biblischen Rechtfertigungslehre? Rechtfertigung allein durch den Glauben. Und als drittes werden wir uns durch den Glauben allein heute anschauen. Und da möchten wir uns insbesondere die Frage stellen, was bedeutet die Rechtfertigung allein durch den Glauben für uns heute? Wir haben in dem Text, den ich am Anfang gelesen habe, ein sehr deutliches Bild schon im Alten Testament über die Lehre der Rechtfertigung allein durch den Glauben. Und wir möchten kurz auf diesen Text eingehen. Gott führte das Volk mit mächtiger Hand aus der Knechtschaft heraus. Er erwies ihnen sehr viel Güte, indem er ihnen Fleisch gab, als sie Fleisch wollten. Er sorgte dafür, dass ihre Kleidung sich nicht abnutzte. Er sorgte dafür, dass niemand vor Durst am heißesten und trockensten Ort der Erde starb, in der Wüste. Wir lesen von keinem Menschen von diesen 40 Jahren, als Gott sein Volk in der Wüste umherwandern ließ, dass auch ein einziger aus Durst gestorben ist. Gott sorgte jeden Tag für frisches Brot. Er führte sie auf eine wunderbare Art und Weise durch viele und gefährliche Gegenden. Er erwies ihnen so viel Güte. Und wir lesen hier im Vers 4, da zogen sie vom Berg Hor weg auf dem Weg zum Roten Meer, um das Land der Edomiter zu umgehen. Aber das Volk wurde ungeduldig auf dem Weg. Das Wort aber hier leitet das Widerstreben und das entgegengesetzte Handeln des Volkes ein. Sie schätzten es nicht, das Gute, was Gott ihnen gegeben hat. Seit dem Sündenfall ist der Mensch in seiner Verdorbenheit und seiner Sündhaftigkeit so verkehrt, dass er aus jeder Situation, aber auch wirklich aus jeder Situation, eine negative Handlung hervorbringen kann.
Er sucht immer nur das Schlechte, anstatt dankbar für das Gute zu sein. Mit was er auch unzufrieden ist, ob es das Wetter ist, ob es der Ton ist, den man wählt, um mit ihm sich zu unterhalten, ob es jemandes Aussehen ist, ob es die Unpünktlichkeit ist, ob es das Essen ist, ob es egal irgendein Fehler ist von einer anderen Person. Anstatt auf das Gute bedacht zu sein, fängt der Mensch an zu streiten und ist nur auf Konfrontation und auf Niedermachen aus. Er fängt an, seine verdorbene Natur in sich hervorzubringen. Und genau darüber lesen wir hier: Aber das Volk wurde ungeduldig auf dem Weg. Und letzten Endes, mit dem, was das Volk auch hier unzufrieden sein konnte und durfte und war, letzten Endes richtete sich ihre Unzufriedenheit, richtete sich ihre Verdorbenheit in der letzten Instanz gegen Gott. Deswegen lesen wir im Vers 5: Und das Volk redete gegen Gott und gegen Mose. Das ist das, was jeder Mensch tut. Seit dem Sündenfall ist der Mensch so sehr verdorben, dass er nichts Gutes in sich trägt und immer auf das Böse aus ist. Und deswegen, weil Gott heilig ist, und ich hoffe, wir merken hier, dass dieses Evangelium in diesem kleinen Ereignis so deutlich verborgen ist und auf Christus hinweist. Auf der Grundlage der Verdorbenheit des Menschen kommt hier die Gottesgerechtigkeit ins Spiel. Gott lässt das Volk nicht einfach so vor sich hinmurren und unzufrieden zu sein. Er fängt an, das Volk zu bestrafen. Und wir lesen im Vers 6, da sandte der Herr Seraphschlangen unter das Volk, sie bissen das Volk, sodass viel Volk in Israel starb. Weil Gott gerecht ist und Sünde nicht duldet, muss er nach seiner Gerechtigkeit handeln und den Sünder bestrafen. Und genau das tut er hier. Er vollbringt ein gerechtes Gericht an dem Volk, sodass viel Volk stirbt. Sünde wirkt sich zuletzt immer im Sterben aus. Seit Gott zu Adam sprach, an dem Tag, da du davon isst, musst du unbedingt sterben, und Adam Gott nicht gehorchte, ist der Tod des Menschen Teil. Und es gäbe keinen Ausweg für den Menschen, wenn Gott selbst nicht einen Ausweg geschaffen hätte. Und dieser Ausweg heißt Errettung allein durch den Glauben. Und das sehen wir hier, als das Volk von den Seraphschlangen gebissen wurde, als viel Volk gestorben ist, erkannten sie ihre Sündhaftigkeit. Erkannten sie das, was sie getan haben. Sie erkannten, dass sie gegen Gott rebelliert haben. Und sie in ihrer Verzweiflung kommen zu Mose und bitten ihn um Gnade. Sie bitten Gott um Gnade. Und Gott zeigt sich hier nicht nur als ein gerechter Gott, der jedes Recht hat, jeden Menschen sofort zu töten, der gegen ihn rebelliert. Gott zeigt sich hier auch als ein barmherziger Gott. Wir lernen hier Gott als einen barmherzigen Gott kennen. Derjenige, der für die feurigen Schlangen sorgte, die unter das Volk gekommen waren und viel Volk getötet haben, er sorgt auch für das Heilmittel. Und hier sehen wir, wie das Evangelium hier weiter verkündigt wird. Gott sorgt für das Heilmittel. Nicht der Mensch musste hier und da etwas tun. Gott selbst hat das Heilmittel geschaffen. Und so lesen wir weiter im Vers 8, da sprach der Herr zu Mose, mache dir eine Seraphschlange und befestige sie an einem Feldzeichen. Und es soll geschehen, wer gebissen worden ist und sie ansieht, der soll am Leben bleiben. Da machte Mose eine eherne Schlange und befestigte sie an dem Feldzeichen. Und es geschah, wenn eine Schlange jemand biss und er die eherne Schlange anschaute, so blieb er am Leben. Wenn wir uns hier die Frage stellen, Durch was blieb der Mensch am Leben?
So ist die Antwort durch das Schauen auf die Kupferschlange, oder?
Es war das Mittel, wodurch der Mensch am Leben blieb. Aber warum schauten sie auf die Kupferschlange? Erhofften sie sich Hilfe von der Schlange? Dachten sie, diese tote Skulptur würde sie heilen können? Was hielt das Volk Israel am Leben? Es war nicht die Kupferschlange. Es war nicht diese Skulptur. Es war auch nicht ihr Schauen auf die Kupferschlange, was sie am Leben hielt. Es war selbstverständlich Gott selbst, der sie in diesem Augenblick am Leben erhalten hat. Und Gott hat sie am Leben erhalten durch das Schauen auf die Kupferschlange. Es ist äußerst wichtig zu verstehen, warum die Israeliten auf die Kupferschlange schauten. Wenn wir Vers 8 nochmal lesen. Da sprach der Herr zu Mose: Mache dir eine Serafschlange und befestige sie an einem Feldzeichen. Und es soll geschehen, wer gebissen worden ist und sie ansieht, der soll am Leben bleiben. Gott sprach, wer gebissen wird und die Kupferschlange ansieht, der soll am Leben bleiben. Das heißt, die Israeliten schauten auf die Kupferschlange und blieben am Leben, weil Gott das gesagt hat. Und sie in dem Moment, als sie von einer Schlange gebissen worden sind, die Worte Gottes für wahr gehalten haben. Und beachte, spielt überhaupt keine Rolle, wie groß die Wunde war. Wo diese Wunde war und ob es schon viele Wunden waren, das einzige Mittel zur Heilung war das Halten des Wortes Gottes für wahr. Und ihr Schauen repräsentierte ihren Glauben, nämlich dass sie Gottes Wort, dass wenn sie die Kupferschlange anschauten und am Leben blieben, für wahr hielten. Mit dieser Begebenheit zeigt Gott noch so weit vor der Offenbarung des Sohnes Gottes und des Evangeliums, wie ein Mensch gerettet werden kann. Er kann gerettet werden außerhalb seinen Fähigkeiten und seinen Werken. Das ist ein Bild des Evangeliums. Rechtfertigung allein durch den Glauben. Und Johannes erinnert genau an dieses Ereignis, als er über den Glauben an Jesus Christus spricht, in Kapitel 3, Vers 14 bis 18. Johannes Kapitel 3, Vers 14 bis 18. Und wie Mose in der Wüste die Schlange erhöhte, so muss der Sohn des Menschen erhöht werden, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern ewiges Leben hat. Denn so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern ewiges Leben hat. Denn Gott hat seinen Sohn nicht in die Welt gesandt, damit er die Welt richte, sondern damit die Welt durch ihn gerettet werde. Wer an ihn glaubt, wird nicht gerichtet. Wer aber nicht glaubt, der ist schon gerichtet, weil er nicht an dem Namen des eingeborenen Sohnes Gottes geglaubt hat. Jesus Christus verwendet eben dieses Ereignis von der Kupferschlange und wie das Volk Israel am Leben erhalten wurde von Gott, indem sie diese Kupferschlange anblickten, weil sie das Wort Gottes für wahr hielten. Genauso wird heute ein Mensch gerettet, der an Jesus Christus glaubt. Er hält das Wort Gottes für wahr, welches über Jesus Christus gesprochen worden ist. R.C. Sproul schreibt in seinem Buch über den Glauben allein, Rom hat immer betont, dass der Glaube eine notwendige Bedingung für die Rechtfertigung ist. Jedoch haben sie es verneint, dass diese Bedingung ausreichend ist. Die Reformation begann nicht aufgrund der Frage nach der Rechtfertigung durch den Glauben, sondern aufgrund der Frage nach der Rechtfertigung durch den Glauben allein. Zu dieser Erkenntnis, dass nämlich der Mensch gerechtfertigt wird vor Gott, allein durch den Glauben, kam Martin Luther im 16. Jahrhundert. Als er nämlich ein Mönch im Augustinerkloster diente, war sein Bestreben, als er noch in der katholischen Lehre aufgewachsen war, Theologie studiert hat, sein Bestreben war, das größte Gebot zu erfüllen, Gott von ganzem Herzen, von ganzer Seele und von ganzem Gemüt zu lieben. Und Luther dachte, dass es für ihn, weil er gerade ein Mönch war und im Stande der Buße und der Vollkommenheit lebte, leichter wäre, dieses Gebot zu erfüllen, als für einen normalen Weltchristen. Dennoch war auch er vielen Anfechtungen ausgesetzt. Die Finsternis stand immer wieder vor seiner Tür. Doch so eifrig, wie er als Mönch gewesen ist, versuchte er mit allen ihm möglichen Mitteln, die Finsternis aus seinem Leben auszutreiben, damit das Licht in voller Gänze scheinen konnte. Er war so eifrig, dass er die gewöhnlichen Klosterübungen im Augustinuskloster wie das Beten, das Fasten, die Nachtwache halten, wo er das Wort Gottes studiert hat, bis hin zur Erschöpfung ausgeübt hatte. Er wurde nicht müde, seine Sünden von Jugend auf zu beichten, um den Zuspruch der Vergebung und damit auch die Gewissheit, dass Gott ihn liebt, zu bekommen. Immer wieder bestätigte ihm sein Beichtvater: Ich spreche dich los durch das Verdienst unseres Herrn Jesus Christi wegen der Reue des Herzens, des Mundes Bekenntnis, der Genugtuung deiner Werke und der Fürsprache der Heiligen. Immer wieder hörte Luther diesen Satz von seinem Beichtvater. Und Luther dachte, dass Gott ihm durch seine völlige Hingabe seines Willens vergeben wird. Für ihn gab es keinen anderen Weg, sich die Gunst Gottes zu erkämpfen. Aber in seinem Kampf merkt Luther, dass er dem größten Gebot, Gott zu lieben, nicht gerecht wird. Er merkt in sich selbst, dass er noch viel Begierde hat. Reiz zum Bösen, Eigenwille ist noch da. Und so bleibt Luther ein zweifelnder Luther. Wenn er betet, so betet er als ein Zweifelnder. Wenn er beichtet, so beichtet er und zweifelt immer noch. Er zweifelt stets an seiner völligen Hingabe Gott gegenüber. Und Luther steht hier vor der ausweglosen Schwierigkeit und er versteht, um vor Gott würdig zu werden, muss er vor Gott würdig sein. Um Gottes Liebe zu erlangen, muss er die Liebe Gottes besitzen. Wie soll man sich des Heils dadurch gewiss werden? Und Luther merkt, je mehr er die Heiligkeit anstrebt, desto ungewisser wird er. Je mehr Werke, desto mehr Anfechtung. Je gewissenhafter er als Mönch dient, desto mehr wird er in die Unsicherheit getrieben. Je größer das Gesetz, desto größer die Sünde. Und das Gesetz treibt ihn stets zu neuem Wollen, zu neuem Laufen. Aber eben dieses Wollen und das Laufen führen ihn immer weiter weg von Gott. Und immer weiter in neue Anfechtungen und in neue Sünden. Der Stolz auf seine Werke zerbricht. Die Gnade des Beichtsakraments wird zum Schrecken. Egal, was Luther versucht, sein Weg zu Gott wird für ihn unerreichbar. Dabei fängt er noch an, die Schriften von dem Augustinus zu studieren über die Vorherbestimmungslehre. Er liest seine Werke über die Erwählung. Und er fragt sich, wo kann ich meine Gewissheit, dass ich zu den Erwählten Gottes gehöre, herholen? Er fragt sich, wo kann ich die Hoffnung auf Gottes Gerechtigkeit bekommen, wenn Gott alles nach seinem eigenen, unberechenbaren, geheimnisvoll schauerlichen Willen lebt, dem der Mensch völlig ausgeliefert ist und nicht einmal weiß, ob er erwählt ist oder nicht. Als Gott, als Luther die Schriften von Augustinus über die Vorherbestimmungslehre studiert, stürzt er sich nur noch mehr in das Ungewisse und weiß nicht einmal, ob er erwählt ist oder nicht. Er bekommt einen Hass auf Gott. Er fängt an, Gott zu verachten, ja, er fängt an, Gott zu lästern. Aber eben das zeigte ihm, weil er gerade Gott lästert, weil er gerade Gott hassen tut und ihn verachtet, das beweist ihm doch gerade, dass er nicht zu den Erwählten gehören kann. Was Luther in diesen Qualen erfahren hat, beschreibt er später als eine nackte, ausweglose Trostlosigkeit, das unwiderrufliche Ausgestoßensein durch den schrecklichen Zorn Gottes, das völlige Verlorensein in der Finsternis des Todes. Der Kampf Luthers, der die Finsternis der Sünde aus seinem Herzen vertreiben will, endet damit, dass er hoffnungslos den Abgrund der tiefsten Traurigkeit in der Finsternis der Verdammnis versinkt. Ohne Hoffnung. Ohne irgendetwas, das ihm bezeugen kann, dass er von Gott angenommen wird. Im Jahr 1513 bereitet sich Luther in der Turmstube des Schwarzen Klosters von Wittenberg auf eine Psalmvorlesung vor, die er im Sommer halten will. Es war der Psalm 31, den er angeschaut hat. Und als er die Worte im Vers 2 liest, errette mich durch deine Gerechtigkeit, wird er erneut von der verborgenen Qual, die bei ihm nicht nachgelassen hat, sondern gerade hier wieder entfacht wurde, überwältigt. Wie kann der gerechte Gott, der in der vollen Härte des Gesetzes handeln soll, das heißt eigentlich Menschen verdammen soll, durch seine Gerechtigkeit die Menschen erretten? Diese Frage lässt Luther nicht mehr los. Er will jetzt einfach wissen, was Gerechtigkeit Gottes in der Schrift bedeutet. Dabei fängt Luther an, den Römerbrief zu lesen. Er liest Kapitel 17, Vers 1, wo geschrieben steht, im Evangelium offenbart sich die Gerechtigkeit Gottes. Luther erkannte diese Schriftstelle schon und den ganzen Römerbrief. Es war ihm nichts Neues, es war ihm bekannt. Zu dieser Zeit denkt Luther, dass das Evangelium eine Erscheinungsform des Gesetzes ist. Im alten Bund war es so, jeder, der das Gesetz Gottes nicht erfüllt hat, über ihn wird die Gerechtigkeit Gottes offenbart werden. Das heißt, Gott wird, weil er gerecht ist, denjenigen, der sein Gesetz nicht erfüllt, bestrafen. Das weiß Luther. Und beim Evangelium, denkt er, ist es nicht anders. Jeder Mensch, der dem Evangelium nicht nachfolgt, der wird die Gerechtigkeit Gottes erfahren, nämlich Bestrafung Gottes, weil Gott gerecht ist. Du musst wissen, was Luther unter Gerechtigkeit Gottes versteht. Für ihn bedeutet in diesem Moment die Gerechtigkeit Gottes, Gottes strenges Gericht. Das heißt, er versteht, dass die Gerechtigkeit Gottes immer in Bestrafung mündet. Und Luther erinnert sich und sagt, nicht genug damit, dass die elenden und ewig verlorenen Sünder infolge der Erbsünde mit Unheil aller Art durch das Gesetz der 10 Gebote bedrückt werden. Nein, Gott will auch noch durch das Evangelium auf den alten Schmerz neuen Schmerz häufen und auch durch das Evangelium uns seine Gerechtigkeit und seinen Zorn drohend entgegenhalten. Umso mehr ist Luther mit Angst erfüllt. Und aufgrund dieser Aussage, Römer 1,17, im Evangelium wird offenbart die Gerechtigkeit Gottes, fängt jetzt Luther an, Paulus zu hassen. Und dennoch lässt er nicht nach. Er ringt mit dieser Stelle und schlägt sich mit Paulus herum. Er lächzt danach zu verstehen, was denn Paulus mit dieser Schriftstelle gemeint hat. Und so dauert der Kampf Luthers eine Weile, bis er seine Aufmerksamkeit auf den Kontext der Worte richtet, nämlich
Die Gerechtigkeit Gottes wird darin offenbart, wie geschrieben steht, der Gerechte wird aus Glauben leben. Plötzlich wird Luther überführt. Plötzlich beginnt er, die Gerechtigkeit Gottes zu verstehen. Plötzlich begreift er, dass die Gerechtigkeit Gottes, damit ist doch gemeint, dass der, wer an Gott glaubt, vor Gott gerecht ist.
Luther fühlt sich völlig neugeboren. Er sagt, es war so, als wäre ich durch die geöffneten Pforten in das Paradies selbst eingetreten. Sofort öffnet sich die ganze Schrift für Luther in seinem Gedächtnis in einem ganz neuen Bild. Das ganze vorherige System bricht in sich zusammen und Luther wird völlig von der Wahrheit überzeugt. Und er erinnert sich später und sagt, so groß vorher mein Hass war, womit ich das Wort Gottes Gerechtigkeit gehasst hatte, so groß war jetzt die Liebe, mit der ich es als allersüßestes Wort rühmte. So ist mir diese Stelle des Paulus wahrhaftig zu einer Pforte des Paradieses geworden. Luther hat hier in dieser Turmstube, in seinem Kampf um das Verständnis der Gerechtigkeit Gottes verstanden, dass die Gerechtigkeit Gottes nicht immer die Bestrafung mit sich bringt, sondern die Gnade. So befreiend und herrlich, wie die Wiederentdeckung des Evangeliums für Luther persönlich war, so wenig ahnte er in dieser Stunde, welch tiefgreifende Folgen der wiederentdeckte Glaube für die ganze Welt mit sich bringt. Und die Überzeugung der alten Kirche, in der Luther aufwuchs, Rettung durch eine ruhelose und fromme Eigengerechtigkeit, Rettung durch gute Werke, Errettung durch Wallfahrten, Errettung durch Stiftungen, durch Messen, durch Ablassbriefe, durch Beichten, durch die Genugtuung, um vor Gott die Vergebung zu erreichen, stürzte in Luther eine neue Sicht. Stürzte diese Sicht in Luther völlig zusammen. Sein völlig neues Schriftverständnis war der Anfang des Umsturzes des Fundaments der alten Kirche. Luther verdankt den neuen Glauben allein der Schrift, allein Gott, der ihm seinen Verstand in dieser Mönchsstube geöffnet hat und ihm zu verstehen gegeben hat, dass die Rechtfertigung allein durch den Glauben geschieht. Luther weiß, nicht die Vernunft, nicht die innere Erleuchtung, sondern die Schrift ist der Ort der Offenbarung Gottes. Durch die Schrift verstand er, die Rechtfertigung des Sünders geschieht allein durch den Glauben. Es ist die Selbstauslieferung an Gottes Urteil. Der Glaubende bekennt sich auf diese Weise zu Gott. Er bekennt seine Sünde. Er bekennt, dass er ein Sünder ist. Er rechtfertigt sich nicht. Er versucht es nicht. Er klagt sich vielmehr an. Er stimmt dem Urteil Gottes zu, dass er ein Sünder ist und verloren ist. Er glaubt, dass nicht bei ihm, sondern allein bei Gott Rechtfertigung, Vergebung der Sünde, Gnade und Barmherzigkeit zu finden ist. Er vertraut darauf, dass ihm die Gerechtigkeit durch den Verdienst Christi zugerechnet wird. Das ist die Rechtfertigungslehre der Reformation, wie Luther sie wieder neu entdeckt hat. Es war nicht eine neue Lehre neben vielen anderen Lehren. Es war nicht einfach ein neuer Artikel, der aus einem Abschnitt der Bibel formuliert und geglaubt sein will, wie viele andere Abschnitte in dieser Zeit. Es war auch kein neuer Grundsatz der Theologie, kein wissenschaftliches Prinzip, von welchem weitere Sätze, weitere Geheimwahrheiten abgeleitet werden konnten. Nein, die Rechtfertigungslehre ist die Mitte aller Theologie, der Herzpunkt jeder Glaubensaussage, das Zentrum aller Verkündigung. Die Rechtfertigungslehre ist die Form, in der Luther in dieser Stube, als er um das Verständnis der Gerechtigkeit Gottes gerungen hat, Christus begegnet ist. Gottes Gerechtigkeit erscheint in Jesus Christus. Darum verliert jede andere Gerechtigkeit ihren Wert. Das ist Luther so groß geworden. Die Rechtfertigung allein durch Glauben, das ist der Glaubensartikel, von dem Luther sagte, mit ihm steht oder fällt die Kirche. Auf diesem Artikel ruht die ganze Rechtfertigungslehre. Wenn wir an durch Glauben allein, sola fide, denken, so dürfen wir nicht nur über die Vergangenheit nachdenken, wie es gewesen ist zu der Zeit der Reformation, wie es gewesen ist, oder ja, wie es gewesen ist, als wir gerettet worden sind, was diese Lehre theologisch bedeutet und wie kann ich es einem Mitmenschen erklären. Durch Glauben allein hat auch für das gegenwärtige Leben hier und jetzt eine sehr wichtige Bedeutung. Das Leben hier und jetzt wird durch nichts anderem getrieben, wie durch den Glauben allein. Damit komme ich zum dritten Punkt. Durch Glauben allein heute. Was bedeutet heute für dich, oder wenn wir die Schrift lesen, durch Glauben allein? Und wie können wir das praktisch umsetzen? Zum einen, wir haben sehr viele Schriftstellen, die uns zum Glauben auffordern. Wir lesen, wer an den Namen Jesu Christi glaubt, hat das ewige Leben. An einer anderen Stelle lesen wir, wer an den Sohn glaubt, wird das ewige Leben haben. Wieder eine andere Stelle lesen wir, wer dem Vater glaubt, hat das ewige Leben. In Johannes 7 lesen wir, man soll an Jesus so glauben, wie die Schrift es sagt. Wieder an einer anderen Stelle lesen wir, dass der Glaube an Jesus den Glauben an den Vater beinhaltet. Der Glaube an Jesus beinhaltet den Glauben daran, dass er von Gott ausgegangen ist. Wir lesen immer wieder, glaubt an den Namen des Herrn Jesus Christus. Glaubt an ihn, glaubt ihm, glaubt Gott und so weiter. Sehr viele verschiedene, könnte man meinen, Formulierungen, die über den Glauben sprechen. Aber was bedeutet das heute für dich? Und wie kommst du in deinem alltäglichen Leben zu dem Glauben? Die Rechtfertigungslehre, die allein auf dem Glauben beruht. Ich möchte es dir an drei Beispielen verdeutlichen. Wenn Patrick seiner Braut Isabella bei ihrer Trauerfeier verspricht, für sie zu sorgen, wenn er ihr verspricht, immer für sie da zu sein. Entschuldigung, ist also nicht Trauerfeier, sondern die Hochzeitsfeier. Wenn er ihr verspricht, bei schwierigen Entscheidungen immer vorne hinzustehen und die Entscheidungen bewusst verantwortungsvoll zu fällen. Wenn er ihr verspricht, sich selbst ihr hinzugeben mit allem, was er ist und was er hat. Und wenn es sogar heißt, für ihn zu sterben. Und Isabella sagt, ich glaube an dich. So ist der Glaube von Isabella an Patrick ein Fürwahrhalten dessen, was er ihr bei der Ehebundschließung versprochen hat. Nämlich, dass er allen seinen Pflichten als Ehemann, zu welchen er sich beim Ehebund bekannt hat, nachkommen wird. Ein anderes Beispiel, wenn du dich von einem Friseur beraten lässt und er erzählt dir, wie er deine Haare zuerst waschen wird, dann auf die eine oder die andere Länge etwas stutzen wird, anschließend eine schöne Tönung und am Ende eine Hochsteckfrisur machen wird. Und du sagst, ich glaube an dich. Was glaubst du, wenn du sagst, ich glaube an dich? Mit diesem Bekenntnis bezeugst du, dass du das, was er dir gerade mitgeteilt hat, das, was er dir gerade gesagt hat, wie er dir seine Vorgehensweise beschrieben hat, was er aus dir machen wird, diese Aussage hältst du für wahr.
Und du gibst dich ihm hin und vertraust ihm und lässt ihn an deine Haare heran.
Wenn du in eine Bank gehst und einem Geldverwalter dein Geld anvertraust und dieser Geldverwalter, er dich berät, wie er dein Geld anlegen wird und dass dein Geld bei ihm unbedingt sicher ist, es kann nicht verloren gehen. Und wenn es geklaut wird, wird es dir unbedingt erstattet werden, weil es ja in der Verantwortung der Bank steht. Und du sagst, ich glaube dir oder ich glaube an dich, so bezeugst du, dass du genau das, was er gesagt hat, für wahr hältst. Und deswegen tust du das, was du tust. Du vertraust ihm das Geld an. Wir erinnern uns auch an das Eingangs, an unseren Eingangstext, was das Volk Israel am Leben erhalten hat. Es war nicht das Schauen. Das Schauen auf die Kupferschlange bezeugte nur das, was sie geglaubt haben. Ihr Glaube war begründet auf der Aussage Gottes, der gesagt hat zu Mose, mache dir eine Kupferschlange, befestige sie auf einem Feldzeichen, also auf einem Mast, und setze sie in den Mittelpunkt, und jeder Mensch, der gebissen wird und die Schlange ansieht, wird am Leben bleiben. Und das Volk Israel hat genau das getan, weil sie die Worte Gottes für wahr hielten. Genauso ist es auch mit dem Glauben an Jesus Christus. Es macht keinen Unterschied, was in der Schrift steht. Ob es dort steht, du sollst seinem Namen glauben, ob es da steht, du sollst ihm glauben, ob es da steht, du sollst dem Sohn glauben oder dem Vater glauben, der ihn gesandt hat, oder ob du den Worten des Sohnes glauben sollst. Alles gehört zusammen. Wenn du sagst, du glaubst an den Namen Jesu Christi, so bezeugst du damit, dass du den Worten glaubst, die Christus gesprochen hat. Du bezeugst damit immer, dass du das glaubst, was im Wort Gottes geschrieben steht über Christus, egal was das ist. Und so ist der Gegenstand des Glaubens das Wort Gottes. Einmal habe ich in einer Diskussion versucht mitzuschreiben, wo die Überschrift gelautet hat, was ist heilsnotwendig zu glauben. Und dort wurden sehr viele Punkte aufgeführt. Unter anderem, es ist heilsnotwendig zu glauben, dass Jesus Gott ist. Es ist heilsnotwendig zu glauben, dass Gott ein dreieiniger Gott ist, dass er ein Gott ist, aber drei wesensgleichen Personen ist, und so viele andere Dinge. Es wurden verschiedene Sätze, die in den Aussagen der Schrift entnommen wurden, aufgestellt. Dann hieß es, ja nee, das ist doch viel zu theologisch. Das kann doch kein Mensch glauben. Das wissen vielleicht nicht mal alle Menschen. Und so wurde versucht, es wurde vielleicht sogar herumgestritten, was ist denn jetzt wirklich notwendig zu glauben? Das ist alles nutzlos. Wenn du versuchst, jetzt jede Aussage oder bestimmte Aussagen aus der Schrift herauszupicken und sie aufzustellen und zu sagen, das muss man glauben, damit man gerettet wird. Der Gegenstand des Glaubens ist das Wort Gottes. Das, was du im Wort Gottes über Jesus Christus liest. Und wenn du das glaubst, was du dort liest, nicht nur über Jesus Christus, es ist das ganze Wort Gottes. Natürlich, das Evangelium offenbart den Kern der Aussage über Jesus Christus, nämlich, dass er stellvertretend für Sünder das ganze Gesetz Gottes gehalten hat und stellvertretend für ihre Sünden gestorben ist, wobei des Menschen Ungerechtigkeit Jesus angerechnet wurde und den Kindern Gottes die Gerechtigkeit des Christus bei ihrer Bekehrung angerechnet wird, wodurch sie ohne Hinzutun irgendeines menschlichen Werkes Frieden mit Gott erlangen. Wer das für wahr hält, wird gerettet werden. Das kann man vielleicht zusammenfassen. Aber der Gegenstand des Glaubens kann nur das Wort Gottes sein. Sonst fangen wir an herumzustreiten und
Während dem einen etwas klar ist, dem anderen noch nicht so, kann es zur Spaltung führen. Wir müssen ganz klar sagen, und deswegen ist Sola Scriptura hier auch entscheidend. Darauf bauen wir auf. Wir glauben so, wie die Schrift es sagt. Sola Scriptura. Auf Sola Scriptura baut Sola Fide auf. Allein durch Glauben. Durch Glauben an das, was die Schrift über Christus sagt. Das ist, was Luther so kostbar geworden ist. Dass der Glaube an das stellvertretende Erlösungswerk Jesu Christi. Durch den Glauben werden wir gerettet. Und genauso wie bei der Schlange. Sie wurden nicht gerettet, weil sie die Schlange angeschaut haben. Wir werden nicht gerettet durch den, im Sinne, dass der Glaube uns rettet. Wir werden gerettet von Gott. In Jesus Christus werden wir gerettet, aber durch den Glauben, den Gott uns geschenkt hat. Und die Auswirkung des Glaubens im Alltag hat eine sehr große Bedeutung für uns heute. In Epheser Kapitel 3, Vers 12 lesen wir, dass wir durch den Glauben an die Errettung in Christus allein Freimut und Zugang haben mit aller Zuversicht. Das ist, was der Glaube in Luther ausgelöst hat. Plötzlich wurde er ruhig in sich selbst. Plötzlich verspürte er diesen Frieden, den er mit Gott hat. Rechtfertigung allein durch Glauben führt dich zu einer Zuversicht, dass du freimütig wirst und fröhlich wirst in Gott. Und Calvin sagte hier über diese Worte, Epheser Kapitel 3, Vers 12, mit diesen Worten zeigt er wahrhaftig, dass rechter Glaube nur da ist, wo wir mit ruhigen Herzen vor Gottes Angesicht zu treten wagen. Ein Gläubiger ist nur der, der in der sicheren Gewissheit seines Heils getrost dastehen und des Teufels und Todes fröhlich spottet. Die Rechtfertigung allein durch Glauben, sie führt uns zur Freude in Christus. Sie führt uns zum Frieden mit Gott. Sie führt uns zur wahren Ruhe. Das heißt nicht, dass du als gläubiger Christ keine Zweifel mehr erfahren wirst. Dass du keine Sorgen, keine Ängsten, keine Bedrängnis von alltäglichen Problemen mehr verspüren wirst. Es kommt immer wieder vor, dass du aufgrund deines mangelnden Glaubens kämpfen musst. Dass du unruhig in deinem Gewissen wirst. Vielleicht fängst du sogar an, auf Gott böse zu sein. Vielleicht denkst du, dass Gott dich verlassen hat, dass er dich nicht mehr hört, obwohl du schon so lange zu ihm betest. Vielleicht hast du sogar mit dem Gedanken gespielt, Gott hätte dich verstoßen. Vielleicht stellst du dir sogar dieselbe Frage, die sich David in seiner Verzweiflung einmal gestellt hatte. Hat Gott vergessen, gnädig zu sein? Und doch geschieht das Wunderbare. Mitten in all solchen Erschütterungen hält der Glaube das Herz der Frommen aufrecht. Er richtet den Gläubigen gegen alle Lasten wieder auf, sodass der Gläubige anfängt, wie David, sich selbst zu tadeln und zu sagen, was betrübst du dich, meine Seele, und bist so unruhig in mir? Harre auf Gott! Wir haben schon weiter oben gesehen, dass der Gegenstand des Glaubens das Wort Gottes ist. Das Wort Gottes ist auch das, was den Glauben beschützt und stärkt. Wer nicht das Wort Gottes kennt, kann keinen Glauben haben. Wer im Wort Gottes nicht ständig zu Hause ist, die Schrift nicht studiert, mit der Schrift nicht lebt, zweifelt viel schneller und stärker als jemand, der es tut. Und es kann sogar solch eine Situation auftreten, von der Petrus spricht, dass du deinen Glauben oder dass du die Vergebung deiner Sünden vergessen hast. Rechtfertigung allein durch Glauben hat auch heute
auf dein alltägliches Leben eine große Auswirkung. Wenn du diese Lehre kennst und sie zu schätzen weißt, dann kann dein alltägliches Problem, wie groß es auch sein mag, keine Schwierigkeit, keine Situation dich so aus der Bahn werfen, dass du völlig zugrunde gehst. Diese Lehre öffnet dir wahrlich die Tür zum Paradies, wo sich alle deine Ängste und Sorgen in Freude und Friede verwandeln. Das ist das, was mit Luther geschehen ist, als er die Rechtfertigungslehre allein durch den Glauben wieder erkennen durfte, die Gott ihm offenbart hat. Das ist die Lehre, wie sie heute noch in der Schrift geschrieben ist, die uns stärkt und die uns befreit von Kummer, Ängsten und Sorgen. Lass uns diese Lehre schätzen und nicht vergessen, dass Rechtfertigung allein durch den Glauben die Lehre ist, durch die die Kirche steht oder fällt. Amen.